Ja, und ich anfange zwei Sachen zu sagen. Ich denke mal, so eine Kunstkarte, das gibt's auch, nicht? Kunstkarte von dem Roman. Das ist eine bekannte Geschichte und die Familie Seidemann, die immer hier bei uns waren. Mir scheint, sie sind endgültig nach Kanada ausgewandert. Sie lassen sie herzlich grüßen. Herzliche Grüße im Namen Jesu sind Walter und Else Seidemann. Leider konnten wir uns nur persönlich verabschieden. Wir sind zu unserem Jungen nach Kanada gefahren. Es tat mir etwas leid, das Waisenhaus den Bibelkreis zu verlassen. Nie in meinem Leben habe ich so gutes Wort Gottes verstanden als dort. Nun freut es mich ganz besonders, dass ich wieder hier eine Gemeinde gefunden habe. Möge der Herr weiter Gnade geben, grüßen Sie die ganze Bibelklasse. Ich spreche mit meiner Englisch da. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal schreibt. Kommen Sie hier einfach mal. Nicht? Und dann habe ich einen Zettel hier, der hat Frau Schellenberg nach Burschmann hingelegt, wo sie bietet, wir möchten der Gebetsgemeinschaft nicht nur an meine Freizeiten denken, die jetzt kommen. Am Samstagmorgen geht's los, nicht? Sondern auch, also das geht dann durch bis zum Kirchentag, alle möglichen Freizeiten, sondern auch an die Kinderstadt an Erholung. Das ist ein wichtiges Werk, das von jeder Seite angefangen worden ist. Hier, Frau Schöpf ist sehr gut beteiligt dabei, nicht wahr? Die schon ganz braun aus und ganz angestrengt, wie Sie sehen. Gut, wir wollen das der Gebetsgemeinschaft auch wieder aufs Herz nehmen, wie meine Freizeiten auch. Und machen wir weiter mit 2. Chronika 20. Darf ich vorher das noch sagen? Sehen Sie, wir sind Weihnachten für die einzige Gemeinde, wo es nicht heißt, wer der Pferd ist, fällt alles auf. Man sieht das immer etwas Wunder, dass im Reich Gottes was ausfallen kann. Bei uns geht immer alles weiter. Und das gibt namentlich für unseren Bibelstundenkreis. Der fällt nicht aus, auch wenn der Pastor auf Tour ist. Also das liebe Pferd, das ist der Höhepunkt meiner Arbeit. Da wird schon daran deutlich, dass ich diese Stunde nicht leite, nicht die Gebetsgemeinschaft leite, sondern Bruderkreis. Und der Bruderkreis, der macht weiter, auch wenn der oder jener oder der Pastor Urlaub ist. Bitte. Die Dienstagstunde geht weiter und da muss also schon der Himmel auf die Erde runterstürzen, wie das hier aufhört. So, jetzt noch bei 2. Chronika. Sie verstehen, Sie müssen dann da sein. 2. Chronika 20. Wir sehen immer noch den König Josaphat. Der junge Mann ist inzwischen älter geworden, wie wir auch, seit wir angefangen haben, von ihm zu sprechen. Nach diesem kamen die Kinder Moab. Also das ist ein biblischer Ausdruck, die Kinder Moab, das heißt die Nachkommen Moabs, das ist also ein arabischer Völkerstamm, nicht? Wie man uns früher wohl auch stolz die Söhne des Volks genannt hat. Die Westfalen nicht nur Kinder Wirbins, so sind das die Kinder Moabs. Das waren also keine kleinen Kinder, die nicht. Und die Kinder Ammon und mit ihnen auch Megoniter wieder Josaphat zu streiten. Und man kam und sagte es Josaphat an und sprach, es kommt wieder die eine große Menge von jenseits des Meeres von Syrien. Und siehe, sie sind zu Hazez und Tamar, das ist Engedin. Josaphat aber fürchtete sich und stellte sein Angesicht zu suchen den Herrn. Und ließen Fasten ausrufen der ganz Juda. Und Juda kam zusammen den Herrn zu suchen. Auch kamen sie aus allen Städten Judas den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat nur die Gemeinde Judas und Jerusalem zum Haus des Herrn vor dem neuen Hof und sprach: Herr, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher in allen Königreichen der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der will dich zu stehen vermögen. Hast du unser Gott nicht die Einwohner dieses Landes für dein Volk Israel und hast es gegeben dem Samen Abraham, seines Liebhabers, ewig, dass sie darin gewohnt und ihren Heiligtum für deinen Namen gebaut haben und gesagt, wenn ein Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teuerung über uns kommt, sollen wir stehen vor diesem Tempel vor dir, denn dein Name ist in diesem Hause. Und schreien zu dir in unserer Not,
so wurdest du höher und her.
Nun siehe die Kinder Ammon und Moab, die um die Wilde See hier, durch welche die Kinder Israel ziehen ließ, dass sie die Ägypten zogen. Sondern sie mussten von ihnen weichen und durften sie nicht vertilgen. Und siehe, sie lassen das Entgelt und Trocken auszustoßen aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wieder uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das ist ein sehr langer Text, und es tut mir immer weh, wenn ich so einen langen Text vorlese und besprechen will, weil ja eigentlich jeder Vers wert wäre, eine ganze Bibelstunde drüber zu haben. Aber ich glaube, wir müssen nochmal zusammen ansehen, dieses Gebet des Josaphat. Josaphat wird angegriffen von einer Union arabischer Stämme. Man meint, man lese Zeiten von heute, nicht? So Nassau und Syrien und so, tun sich zusammen. Israel muss vertilgt werden. Es ist merkwürdig, wie die Weltgeschichte eigentlich sich im Kreis bewegt. Und da heißt es, Josaphat fürchtet sich. Ich finde es herrlich. Sehen Sie, in allen großen Heldengeschichten dieser Welt, da heißt es in so einem Fall, aber er war ein Mann und fand sich. Er fürchtete sich nicht mit der Idee, dass sie einfach steht, er fürchtete sich. Ich fürchte mich auch. Und sie auch. Und die Bibel zeigt uns lauter Leute, die sich gefürchtet haben, die so klein sind. Aber die Furcht nicht über sich herrschen ließen. Und dies scheint mir das Wichtigste zu sein für einen Christen. Darf ich wohl hören? Kein Gott verlangt von mir, dass ich dauernd ein Heros bin. Das haben die Nazis verlangt. Das waren sie aber krank. Das verlangt Gott von mir gar nicht. Das ist immer großartig. In Haltung bin. Die Männer Gottes dürfen nicht. Aber ich darf die Furcht überwinden, das ist das. Und zwar überwindet dort. Josaphat hat die Furcht durch. Er stellt sein Angesicht, heißt den Herrn zu suchen. Und dann tut sein Volk das auch. Und dann betet er vor ihm ein Gebet. Die Leute konnten beten. Sind die, je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass das geradezu die Entscheidungsfrage des geistigen Lebens ist, ob ein Mensch betet. Also, verstehen Sie, da wird es aktuell, ob ich den Herrn kenne, wenn ich anfange, mit ihm zu reden. Ja, wir haben so einen höheren Schülerkreis, da beten wir knien. Und da brachte man alle seinen Bruder mit einem Studenten so einen höheren Semester. So hat man nie mitgemacht. Wir sollten morgen reden, ein Kursstudent, wir nehmen, kommt da rein und wir knien dann nieder. Und da haben wir gefragt, sagen wir ganz ehrlich, was haben wir gedacht? Wir haben alles niedergekniet und gebetet wurde. Und da sagte der kluge Junge, dass er, natürlich, wir sind Menschen schockiert, aber ich fand es richtig. Wenn Sie schon mitrechnen, dass ein lebendiger Herr da ist, dann ist es auch nur sinnvoll, dass Sie mit ihm reden. Und dass Sie mit ihm reden auf den Knien. Und dann sagt er etwas so, ich glaube, daran wird es für einen jungen Menschen deutlich, ob er das Ganze ernst nimmt oder nicht. Ich würde nicht nur diese Hochschule, wenn er nicht ganz überzeugt ist, dass wir den Herrn betreten. Können Sie beten? Also sehen Sie, das sage ich Ihnen als Pfarrer, das ist gerade so die Krise unseres Lebens. Ob wir Zeit finden, die Kraft finden, die innere Energie finden, unser Angesicht zu stellen, den Herrn zu suchen
und mit ihm zu sprechen. Nicht? Das ist die entscheidende Frage. Und je verrückter unsere Zeit ist und je mehr die ganze Welt über solches Beten gar keinen Sinn hat, desto mehr wird es für ein Christen einfach zur entscheidenden Frage, will ich meine Kämpfe beten ausüben? Beten ausüben. Also wir brauchen nicht darüber zu reden. Gebet ist nicht ein Sprüch in der Leier. Gebet ist nicht in der Kirche, dass der Vater und Beter machen so. Ist das nicht jemand schrecken, sondern das, weil ich denke, wer betet, nicht? Sondern Beten ist das Gespräch des Herzens mit Gott. Dass ich um Jesu willen glaube, er hört mich wirklich an. Er hört mich wirklich an. Und nun, ich möchte jetzt nicht allgemein über das Gebet sprechen. Das ist eine feine Sache, wie der Josef hat sich durch mit dieser Furcht überwindet, einfach an dieser Welt, mit seinen Volken. Diese Meoniter und Ammoniter und was alles war, die Moabiter, die hätten wahrscheinlich gedacht und alles, dass sie diesem Augenblick im Grund sie verloren sind, als gegen sie gebeten wird. Es war tausendmal wichtiger als alle Schlachten, dass gegen sie gebeten wird. Die Mächte der Erde sollen sich mal überlegen. Ich erinnere mich, wie 1933 Hitler gebetet wurde, wie etwa 1939 die Gebete für Hitler verstummten. Dieses Wasser nicht mehr für, da kann man nicht mehr für beten. Und da habe ich oft gedacht, wie schrecklich, wenn auf einmal eine Gemeinde Jesu für eine Obrigkeit nicht mehr beten kann. Und wie erst, wenn es gegen die Leute betet. Das ist eine große Macht, eine ganz große Macht. Nicht diese Moabiter hinter der Wasche, Schande über den Berg. Diese Brüder, statt ihre Säbel zu schneiden, beten sie. Ja, ohne die Ruhe im Macht Gottes angehen will. Sie sagen, ich bin im Moment mal verloren. Aber ich möchte, wie gesagt, jetzt nicht eine Stunde lang über das Gebet als solches reden. Ich wünsche, dass wir beten können. Das ist ein Kampf, den man als Mann sein Leben lang kämpft, dass man die Stille und die Kraft und Energie aufbringt, ein Gebetsleben zu führen. Das ist gar nicht selbstverständlich. Nun, ich möchte Ihnen den Inhalt dieses Gebets kurz entfalten. Darauf kommt es mir jetzt an. Wir wollen den Inhalt dieses Josef-Gebets ansehen. Ich finde, das ist eine große Sache, dass wir so einen geistlichen Mann der Bibel beim Beten belauschen dürfen. Was kommt in dem Gebet als vor? Erstens. Er macht sich klar, wer der Herr ist, mit dem er spricht. In Vers 6 heißt es, Herr, unser Väter Gott, bist du nicht Gott im Himmel und herrschst in allen Königreichen und Völkern? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und ist niemand, der über dich stehen will. Das Erste, das im Gebet sich selber vergegenwärtigt, mit wem er es zu tun hat. Herr, ja. Du starker Herr, ja. Im Grunde ist dies ganz politische Landschaft, sagt er, so belanglos, denn deine Hand ist Kraft im Mann. Du zerschlägst durch mich auf, mit dir darf ich reden. Wir kennen dich und so fähig kann ich nicht. Wir haben eine Geschichte mit dir. Und ich hole an. Mir scheint das für jedes Gebet unendlich wichtig zu sein. Dass der Geist sich sanft und klar macht, mit wem rede ich denn eigentlich. Das ist so unendlich wichtig. Wenn ich so Artikel lese in christlichen Zeitschriften, glaube ich, eine katholische Zeitschrift, da ist dauernd die Rede von Religion, vom religiösen Gefühl, vom religiösen Bewusstsein. Da wird mir es physisch schlecht. Ich möchte schreien, ich habe kein religiöses Gefühl, ich habe kein religiöses Bewusstsein, ich habe auch keine Religion. Das ist mir so viel, wie mir nicht etwas verloren wird. auf eine Art mit der Freude, ja, ich will zu tun. Aber ich will tun, wer den Effekt hier hat. Denn Jonas ist Leben. Es geht hier um die Wirklichkeit. Nicht, mit dem sie wieder Technik haben, die Wirklichkeit zu tun. So haben wir sie gebeten, mit der Wirklichkeit des Herrn zu tun. Damit die, mein religiösen Gefühlen und was der Kuchen, was kann ich zu tun, was so mit allem zu tun, nicht? Das ist der Herr, dessen Handkraft und Macht ist, der Herr ist in der anderen Dimension, das heißt im Himmel, in anderen Dimensionen und unter dem Völker. Ob sie anerkennen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das macht eine Gipfelkonferenz und keine Gipfelkonferenz. Spiegel sich auf, wenn sie Welt aufteilen können, müssen nur Zeitung lesen und dann hinterher einmal in den Versen lachen, wenn ein Kuschel einbauen kann, dann sind sie tot. Und es ist deutlich, dass jemand ganz anders in ihr sagt. Jemand ganz anders. Und mit diesen Hörern, vor denen die Armen nur wie Sandkörner sind, von denen bleibt es im Gebet. Bedenken, das ist so wichtig, das Gebet. Dass man erstmal den Sinn sammelt und sich klar macht, vor wem stehe ich denn jetzt ein? Wer ist denn der mit dem Redner? In dem Aufwärtsgebet eine gewaltige große Sache ist. Amen. Es wird riesig erstaunt sein, wenn Sie Einladungen nach ins Weiße Haus nach Washington kriegen würden. Dürften bei Eisenhower 5 Minuten frühstücken, da würden sie außerlich geraten für Aufregung. Nee, das ist doch kleine Fische. Der Herr aller Herren, du bist König in den Himmeln, um unseren Völkern auf Erden. Ich will eine Buschenrede mit dir zu. Das ist ein Ding. Wenn man sich glaubt, dass das Gebet deshalb das eine Notwendigkeit, damit unser Gebet die richtige Glauben sagen, klar machen. Mein Gebet ist eine Macht, ein Griff nach dem Menschen Gottes. Das zweite, was im Gebet sehr wichtig ist, ist dies. Der Josef besinnt sich in seinem Gebet drauf. Er will ja was gut. Er will Hilfe gegen die Moabiter. Er besinnt sich in seinem Gebet darauf, was dieser Herr bisher schon getan hat. Er besinnt sich darauf, ich renne ja nicht stumm gegen einen stummen Götzen. Kunst aus Indien ist da ausgestellt. Mit so Vishnu-Figuren. Ich kann mir vorstellen, wie Menschen vor seinem Götzen schreien und rufen und dabei alles still. Und er besinnt sich, der Beter Josua. Ich habe es nicht mit so einem stummen Götzen zu tun, sondern mit einem Herrn, der schon einiges Kräftige und Gewaltige unter uns getan hat. Vers 7. Hast du nicht unser Gott die Einwohner des Landes vertrieben von deinem Volk Israel? Hast du es nicht gegeben, dem Samen Abrahams, weil er nicht dein Liebhaber war? Hast du ihm es nicht versprochen für immer? Dass wir ihn gewohnt haben. Er besinnt sich darauf, dass der Herr sie ins Land geführt hat und hat die Heiden daraus vertrieben. Ich werde mit so ein paar Worten ist das angekommen. Der ist jetzt die ganze, ganze Reich Großgeschichte des Alten Testaments, die Gott Abraham ruft, die er seinen Vater nannte. Und Abraham will ein Liebhaber Gottes. Wunderbar ausgedrückt, nicht? Liebhaber Gottes. Junge, so einen Titel möchte man haben, ja? Das wären die alle schöner wie alle anderen Titel. Liebhaber Gottes. Und dann, wie sie in Ägypten geplagt werden, er sie herausführt durch rote Meer und durch die Wüste, die Wasser nicht im Rot, und dann über Jordan führt und Jericho waren die Mauern und sie erinnern sich an die erobernde Land und der Herr vor ihnen her mit ausgerecktem Hand, mit ausgerecktem Arm heißt der Bibel immer. Hast du alles getan, Herr? Es ist ja nicht anzunehmen, dass du jetzt plötzlich abstockst, um mit deinem Volk zu tun. Und sehen Sie, das ist zwei. Man besinnt sich darauf, was dieser Herr schon getan hat. Wir können dir noch mehr sagen als Josef. Jetzt, wenn wir beten, können wir sagen: Und du hast den Himmel zerrissen und hast deinen eigenen Sohn gegeben und hast an ihm alle meine Sünden heimgesucht und gerichtet, als er am Kreuz starb. Und du hast ihn zu Opfern gemacht, dass mich Sünder mit dir in Ewigkeit versöhnen. Und du hast ihm auch gezeigt, dass du ein starker Gott bist. Und du hast ihn durch den Heiligen Geist zu ihm gezogen. Mein Herr, wie du mich jetzt verhandelt hast. Dass man dich drauf sieht im Gebet, was der Herr getan hat. Und wieder besteht das jetzt recht objektiv, denn er hat seinen Sohn gegeben, der ist gestorben, aufgestanden. Und subjektiv getan hat, dass das mir zugesprochen, mir sind meine Sünden vergeben, und mich hat er erkauft, und mich hat er versöhnt, und mir hat er zum Sohn gezogen. Da versteht, dass mein objektiv getan, also ohne zu glauben, subjektiv, dass ich dazu getan worden bin. Ich kann mir nicht denken, dass wir beten können, ohne dass wir uns im Glauben stellen auf das, was der Herr bisher vorgesehen hat. Also ich kann es nur persönlich bezeugen, ich wage ja nicht, meinen Mund aufzutun vor dem Angesicht Gottes, wenn ich davon anfinge, und du hast deinen Sohn für mich gegeben, und du hast mich dir zum Eigentum erkauft, und darum riskiere ich und rufe dich jetzt an. Du hast mich doch versöhnt und dein Blut, ich für mich erhänge, du hast das Blut des Sohnes für mich vergossen. Jetzt darf ich dich anrufen. Es ist eine schöne Sache, sich darauf zu besinnen, was der Herr in der Vergangenheit schon getan hat. In Jesus, in unserem persönlichen Leben und wie es hier in Vers 6 auch heißt, bei den Gebeten. Unser Väter Gott, das ist ein schön, wissen Sie, wenn einer so sprechen kann, der Josef, aber meine Väter haben Erfahrung, wie das er da ist. Ich kenne sie nicht. Es ist vielleicht eine feine Sache, dass sie aus einer ganz gottlosen Familie zum Glauben gekommen sind. Und dann sorgen sie dazu, dass sie eine christliche Generation beginnen, ja? Eine christliche Ahnenreihe. Ich bin so reich, dass ich davon reden kann, was Gott meinen Vätern getan hat. Da kam heute ein christlichen Brief. Der schreibt mir aus Baden-Württemberg, wissen Sie, da wo die Brüder Schaum aus Berlin, ein Mann, ich bin seit Jahren Leser von Ihrem Blatt Dicht und Leben und hätte ihn so gern mal Freude gemacht. Ich habe jetzt zu hören, nicht? Hätte ihn so gern mal Freude gemacht und jetzt wäre ihm das Richtige eingefallen. Er hätte dann eine Fotografie von meinem Urgroßvater, der war. Väter, seid der Bach, Leiter einer Taubstummenanstalt, da hat so eine Erfindung gemacht, dass die Taubstummen reden können. Die meisten bestimmt, weil sie nicht hören. Und waren gesegnet, mein Gott, es auf der Reise bekehrt worden, ist ihnen ins Nachtwächter. Hören nachts im Hotel singen, wach auf und suchen, schlafen Pferde auf. Das ist ein Engel Gottes, und der so Küste ganz zum Falschen, hat so Kammer gegeben und hat einen gesegneten Mann getroffen. Sein Handy beim Studierzimmer hat so fein Kopf, ist mit so weißen Koteletten hier runter, der großartig aus. Nun, und du siehst also der Mann da aus Baden, wie das Bild dieses Mannes mit seiner Frau. Und wie ich das Bild so vor mir sah, dachte ich, es ist doch eine Sache, wenn Gott auch in der Geschichte einer Familie sein Werk hat, nicht? Man sah der Baden, großartig, urgroßartig. Dass die Hand ist, das Reichtum. Und ich sage nochmal, wo hier Leute sitzen, die sagen, ja, bei uns war das nicht. Bei mir fängt es ja mit mir neu an. Dann sorge dafür, dass mit ihnen auch irgendwas anfängt, dass ihre Kinder und Enkel, sofern sie welche haben, in den Reich hineingeführt werden. Können auch ganz gut sein. Also zweites Gott getan. Jetzt drittens. Es ist sehr interessant, dass doch der Josef hat in diesem Gebet sich so bewusst darauf beruft, ich
wege jetzt hier in Jerusalem. Das ist nicht irgendein guter Ort. Es ist auch nicht eine berühmte große Stadt, sondern das ist die Stadt, wo der Tempel Gottes steht. Und im Tempel Gottes steht der Altar, auf dem das Opferlamm von abends morgens brennt, von morgens bis abends. Hier am Altar, den Gott selber gestiftet hat, wir beten. Und nun beruft er sich auf die Einweihung dieses Tempels. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Der Tempel ist gebaut worden unter König Salomo. Und da hat Salomo ein gewaltiges Gebet gebeten. Und sagt, Herr, ich weiß natürlich, dass du nicht in so einem Tempel drin wohnst. Das ist eine eigentliche Vorstellung, dass Gott im Hause wohnt. Das ist ein blöde, aber Himmel, möge ich nicht befassen. Darum ist der Ausdruck Gotteshaus immer ein ziemlicher Nonsens, nicht? Es gibt kein Gotteshaus, verstehen Sie? Naja, schreibt man nicht. Ich hatte mal nicht in dem Artikel nur geschrieben, da haben 20 Paare der Liebe drin zu sehen. Sie hätten doch ein Gotteshaus. Salomo ist besser. Salomo sagt, aber Himmel können dich nicht fassen. Ah, Herr, hier ist der Altar. Und du wolltest es so machen, dass wenn wir hier zu dir rufen, wenn eine Not kommt, Pestilenz oder Krieg oder Seuche oder irgendwas, dass du uns an diesem Altar hören musst. Sehen Sie, das sagt er hier im Vers. Vers 8 heißt, sie haben hier den Heiligtum gebaut und gesagt, das war der König Salomo, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pestilenz oder Teufel vor uns kommt, sollen wir stehen vor diesem Tempel, vor dir, denn dein Name ist im Hause, und schreien zu dir in unserer Not, so wolltest du wollen. Das heißt, oh, hoffentlich kann ich es Ihnen deutlich machen. Ich habe so viel Sorgen, wissen Sie, müde von dem alles nicht, und ich bin das Herz voll davon, möchte ich Sie nicht langweilen, ich bin fest zu euch. Es ist dem Josua wichtig, dass er den Herrn und sich daran erinnert, wo er steht. Ich stehe an dem Altar, wo das Opfer der Versöhnung geopfert wird. Wo du dich gebunden hast, dass du hören willst. Das heißt, es gibt einen Platz, von wo aus man beten kann. Und dieser Platz ist der Altar Gottes. Nun, meine Freunde, nicht so ein Altar. Nicht? Wir sind gegangen. Wir hatten in Weinhaus immer einen alten Herrn, der ist gestorben, der legt immer sein Hut davor. Wie ein Gottesdienst. Das hat man schon aufgelegt. Und jetzt nicht gestört. Ich war da nicht mehr deutlich, wie man das mit dem Altar gemacht hat. Sondern der Altar, um den es geht, ist das Kreuz von Gottes. Das ist der neutestamentliche Altar. Auf dem wird das Lamm Gottes geopfert, das der Weltsünde trägt, nämlich der Sohn Gottes. Das Kreuz von Golgatha ist unser Altar. Hier, wo Jesus stirbt, das ist merkwürdig. Das ist, Sie können nach Jerusalem gehen, man ist sich nicht klar, wo Golgatha war. Und trotzdem ist das Kreuz Jesu in unserer Mitte. Das ist eigentümlich. Wir leben in der dreidimensionalen Welt. Gott kann es geben, dass die göttlichen Dinge zeitlos und raumlos sind, ewig sind. Und das Kreuz von Golgatha ist unter uns. Und hier an diesem Altar ist der richtige Platz zu beten. Denken Sie, wie war das, die Alten, die Uralten, die Kreis und uns erinnern sich vielleicht an den verflossenen Krieg. Da war es üblich, wenn so Bombenangriffe waren, dann tauschten die Leute in den Keller und Bunker und dann fingen die gottlosen Heiligen an zu beten. Und es gab Leute, das tief gerührt. Und mir ist nicht gerührt, sondern jetzt geärgert. Weil der Bunker
die Position der Angst
noch nicht der richtige Ausgangspunkt ist für sein Leben.
Der richtige Ausgangspunkt des Gebetes kommt von Gott. Ich stelle mich unter deinem Altar. Du hast aber selber gestiftet, dass ein Sünder zu dir rufen kann. Herr, jetzt rufe ich.
Für unser ganzes Gebetsleben, wie für unser ganzes Christenleben, meine Freunde, dass wir uns immer wieder im Geist unter Jesu Kreuz stellen. Das ist gleichsam der Punkt, auf dem Christ leben kann. Ich weiß, wie diese Weltmenschen sagen, das verstehe ich kein ganzes Wort. Das sage ich nicht. Ich will unerleuchten Menschen, ist das Evangelium chinesisch, nicht? Trotzdem ist es so, es hängt alles an, dass wir es begreifen, dass wir für unser Leben und für unser Gebetsleben die Stellung haben, dass wir unter Jesus kommen. Hier ist die Versöhnung. Ich erzähle in der Geschichte, dass mein alter Freund Zeller einmal sagte, wenn ich morgens aufwache, ich aufstehe, ich mit Zähnen putze, ich was alles tue, sage ich, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich durch dein Blut erkauft hast zum Heiligen Gottes. Amen. Das stelle ich mir am Anfang des Tages unter Jesu Kreuz. Finde ich wundervoll. Das fällt mir nicht jeden Morgen gleich ein, wenn ich nach dem Wetterschutz ist. Das ist nicht mehr so. Aber schon Paul sollte ja mal erst sein, Paul. Verstehen? Nicht mehr, wenn Sie die alten Kirchen gebeten, wir haben ja hier in unserem Jugendgottesdienst, die sieht aber in Kirchen werden diese formulierten Gebet gelesen, die auch sehr, sehr schön sind. Und da heißt es immer wieder am Ende um Jesu Christi Willen unseres Herrn. Damit wird da seine Position bezogen unter Jesu Kreuz. Herr, und darum stehen wir. Du hast deinen Sohn für mich gegeben.
Jetzt musst du mich anhören. Jawohl, du kannst sagen, du bist ein Sünder, aber das Blut ist für mich geflossen. Da ist das Opfer, Herr, du musst mich anhören.
Denn hier ist die Position des Kreuz, von wo aus man reden kann. Jetzt kommt der vierte Punkt. Wollen wir zwischendurch hier mit Vers versingen? Am Kreuz meines Heilands, der Nummer 27. Zusammenbricht, nicht? Dann, wenn man oben sitzt, bricht man runter und die unten kriegen dann Körper, dann ist ein unangenehmes Gefühl, nicht? Und mitten, als er da herrlich predigt, geht diese Panik an. Und da hat Luther also Moment unterbrochen und hat sich einfach einen Teufel gewandt und hat gesagt: Ich kenne deine Stücke und weiß, dass du verstört bist und fahre aus, du hast hier nicht und sagen hier, hier Jesus. Und da wurde es stille. Ich muss so sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, der Teufel gern stört. Zum Beispiel am letzten Sonntag, wie meine Predigt gerade so war, dass alles zuhörte, löste sich da oben so ein Neonlampe. Und drohte die Gegend auf mich runterzufahren. Da waren eine Menge Leute, die haben länger zuhören können, da haben wir uns überlegt, was passiert, wenn Leute hier runter sitzen. Ich habe es nicht gesehen, das hätte ich wahrscheinlich auch mal mit dem Teufel sprechen. Und sehen Sie, jetzt hat sich die Neonlampe wieder umgelöst, weil sie inzwischen festgemacht ist. Gehen Sie also nachher möglichst nicht mehr raus und kriegt einer auf den Kopf, sondern gehen zum Pferden raus. Ich möchte, dass der Wind rauskommt. Ist das Wissensspiel. Und ich steht meine Elektriker. Ist die Frau? Sind die neben mir?
Ja.
nicht schicken Sie nochmal einen grünen Mann. Nicht in den Mann, dann gehen wir auf den Mann.
So, jetzt kommen wir. Das nächste ist, dieser Josaphat hat in seinem wundervollen, fröhlichen Gebet nun einfach seinen Lohn vor dem Herrn ausgebreitet. Nun siehe, Vers 10, die Kinder Ammon und Moab und die Gemüter Seir, die wollen uns ausstoßen. Und nun muss ich beinahe lachen, wie ausführlich der Josaphat das erzählt. Das haben vielleicht gar nicht ganz mitgekriegt bei vorher. Als viele hundert Jahre vorher Israel aus Ägypten kam und sie kamen näher und da wollten sie durchs Gebirge, seht ihr, dass sich das Land Edoms durch. Und da haben sie Boten geschickt und haben gesagt, ihr lieben Edomiter, lasst uns euer Land ziehen. Wir wollen nur auf die Straßen gehen, wir wollen keinen Acker verkrampeln. Wir wollen jedes Flug Wasser bezahlen, aber lass uns durch, wir wollen nach Kanaan. Und da haben wir dann Kopf gegeben, wieder im Schwert in Regen und so weiter. Und da hat Israel nun als erstes den Eindruck gesagt, wer habe ich Gewalt durch den Regen?
Das war vor 3000 Jahren, weiß ich heute noch nicht anders als in der Politik. Und da hat Gott gesagt, nein, nein, ihr geht nicht mit Gewalt durch, ihr geht außen rum. Und das hat doch das Volk Israel immer noch gewurmt, dass sie da nicht drauf kommen. Das wurmt, es gibt so nationale Kitzelstellen, nicht? Israel von denen. Und die olle Geschichte bringt der gute Josaphat vor und sagt, Herr, und diese bösen Edomiter, wo wir damals nicht durchziehen durften, weißt du, und du ließ uns nicht durchziehen. Und jetzt ist der Dank dafür, jetzt wollen sie über uns kommen. So gewissermaßen hättest du uns damals draufhauen lassen, dann wären wir jetzt gar nicht da. Es ist etwas rührend Menschliches in dieser Prozess. Warum kann ich nochmal lesen, diese Stelle? Nun siehe die Kinder Ammon und Moab, die vom Gebirge Seir, durch welche die Kinder Israel nicht ziehen ließen, der sie aus Ägyptenland zogen, sondern sie mussten von ihnen weichen und durften sie nicht verlieren. Und siehe, sie lassen uns das Entgelt und kommen uns ausgestoßen und dann Erbe. Wir erhellen die Gott gleichsam noch mit einer Strafe, mit einem guten Schulter für das Leben. Und doch finde ich das großartig. Hier packt ein Mann seinen Notdruck wirklich aus. Auch sein Verkleppnis. Wie die, es hat mal neulich einer gesagt, dass der moderne Mensch, dass sie alle Neurotiker seien, dass sie alle psychischen Knacks haben, dass sie alle Komplexe haben, Probleme. Das glaube ich auch. Und ich glaube weiter, dass jeden Mensch, der vor Gott lebt und beten kann, seine Komplexe ernsthaft loswerden. Dass sie aus ihr wird die ganze dumme alte Geschichte von den Herrn gelegt. Das Wichtige ist ja, dass aus der Gott, was Gott hört, Herr, wir sind in großer Not, sie kommen. Aber sehen, was sie macht. Er legt nicht nur seine Not hin, sondern auch das versteckte und verklemmte seines Herzens. Wenn ich das so jetzt deutlich machen könnte, was hier zu sagen ist. Wenn ich bete, dann denke ich oft, dass ich brauche meine Schwierigkeiten, Gott gar nicht zu sagen, der weiß es doch nicht. Der weiß es doch. Aber ich sehe immer wieder an den Männern der Bibel, sie müssen ausgesprochen. Und warum müssen sie ausgesprochen? Erst dann bin ich sie los. Es genügt nicht zu wissen, der weiß ja alles von mir. Sondern erst wenn ich mit dem Herrn geredet habe, hat meine Not gelegt. Jetzt habe ich sie wieder auf ihn gelegt, wenn es ausgesprochen ist. Wenn es ausgesprochen ist. Und der genügt es nicht meine Nöte, sondern auch die heiligen, verborgenen Dinge des Herrn. Sehen Sie, wir haben einfach durch das Gefühl, wir müssen von Gott immer als meine Leute dastehen.
die heiligen Dinge unseres Herzens, aber sind eigentlich im Grunde immer böse. Wie hier so ein alter Hass, national und ländlich, das dauert der alte Hass, ne? Oder sind sexuelle Dinge. Gut, lesen Sie die Bücher von Grömer, dann wissen Sie, wie die sexuelle Verklemmung den Menschen heute krank machen, ne? Da brauche ich den Mann, den sein ich haben will, und da ist ein Mädchen, die heiraten wollte, kann ich heiraten, und die geheiratet haben, die sind unglücklich heiraten, und das Wach ist ja ein Mischmasch. Und da ist wie Böses. Und es ist so wichtig, dass wir diese dunklen Regungen unseres Herzens, unser Hass, unsere Aversion, das wird uns einer auf den Weg. Wir wollen es uns selber nicht mehr zugeben, dass uns einer auf den Weg wird. Wir geben es uns selber nicht zu. Und wir beten, was war denn das? Ich muss mit dir zusammenarbeiten, das ist schrecklich. Ich wage mich selber nicht einzugestehen, dass es mir auf den Nerven fällt. Aber ich möchte es sagen, ich möchte auf den Nerven schenken, Liebe. Sehen Sie, jetzt geht's los. Das heißt, wird nicht innerlich frei werden. Dass man den Herrn seine Not nicht nur so hinlegt, die Augenfallung, das ist ja richtig, sondern auch das Heimliche, was da hinten steht. Die verborgenen Gedanken unseres Herzens. Sei es ein Lied, was du keinem magst erzählen, kannst du Gott gar kühn sagen, der für uns gestorben ist. Nicht der, der gestorben ist. Meinst du nicht, dass wir dem wirklich dienen? Letzte Verklemmungen und heimlichen Dinge uns selbst sagen dürfen. Und dann werden wir es wirklich tun. Ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, dass ich alte, reife Christen und Christinnen kennengelernt habe. Und es hat mich immer wieder tief beeindruckt, welch eine wundervolle Freiheit und Gelöstheit und Wirken Christus. Also es gibt eine Menge Christen, die gesetzlich sind, die so kriegig sind, wissen Sie, die. Und jetzt schrieb mir einer, da wäre bei ihm, er wäre in der Gemeinschaft mit einem Mann, da ging es jedes Mal darum, die Mädchen ihre Haare abschneiden dürfen oder nicht, das wäre für ihn noch so blödsinnig, das interessiere ich gar nicht. Was ich denn da meinte, da habe ich geschrieben, er soll den alten Hunden sagen, von mir aus könnten die Mädchen die Platzen schärfen, wenn das Liebe, von sie auf ihr Herz, wie auf ihre Frisur, nicht? Verstehen Sie, das sind aber klemmende Christen, ja, verstehen Sie, die kräftig verklemmte Christen. Das Mann, wer wirklich vor dem Herrn sein Herz ausspielt, der kommt, glaube ich, in eine ganz große Welt dabei. Und wie soll das erst ausspielen können vor dem, der einfach für mich gestorben ist? Oh Mann, sündig! Ach, vor dem Herrn brauche ich nicht großartig dazustehen. Da darf ich ruhig sagen, Herr, es ist alles verkorkst im Herzen. Es ist alles verkehrt, es ist alles schief, aber ich will mir es jetzt sagen, nimm dich doch mal um mich an. Schütt euer Herz von ihm aus, liebe Leute. Ist deutlich, also gerade dieses etwas komische Gebet, wie die Serie sind, nicht? Ihre Sentiments werden gelegt. Jetzt weiter. Im Gebet macht der. Ach, lass uns eben sehen, ich bin nicht drei Wochen weg und dann für mich im Gebet kann man nicht mittendrin aufhören. Lass uns mich noch 3 Minuten sagen, ich bin gerade seit Wochen jeden 1 Minute. All das erscheint, das spricht zu lange. Lass mich eben das sagen. Erstens, dieser Punkt, der macht einen ganz kühnen Griff, der sagt, Herr, im Übel bin ich dein Eigentum. Und darum ist meine Sache deine Sache. Und wenn die gegen mich ziehen, geht, kämpft gegen dich. Willst du zulassen, dass diese elenden Moabiter gegen dich zu Felde ziehen? Willst du sie nicht richten? Er sagt, sie kommen uns auszustoßen aus deiner Erde, dass du uns gegeben hast. Sehen Sie, es ist eine große Sache, dass der Bibel Herr sieht mit seiner Gemeinde solidarisch machen. Als Saul die Gemeinde Christ verfolgt, da sagt der Herr Jesus, Saul, was verfolgst du? Nein. Meine Leute? Nein. Mich.
Brüssel der Weg. Der Herr sagt im Alten Testament, wer euch antastet, hat sein Auge abgenommen. Er erklärt sich solidarisch. Und das heißt umgekehrt. Nun dürfen die Christen glauben, dass sie mit dem Herrn solidarisch sind. Herr, deine Sache ist meine Sache. Das ist ein kühner Tipp des Glaubens. Ein kühner Tipp des Glaubens. Herr, die wollen mich angreifen. Können wir sagen, nee, sie greifen nicht an, wo sie waren. Das ist dasselbe. Mein Herr und ich, wir sind eine Sache. Sieht ihr so in meinem Verbund? Da bin ich tief, tief gestärkt, als ich einmal im Gefängnis ein Lied fand, wo ich sehr am Boden lag und aus der Mann fragen will. Da heißt es, also haben wir noch einmal Luft reinkam in meine Zelle. Denn mein Leiden ist das Dein, weil ich danke und du mein. Das ist hier. Mann sagt es dann, wir sind schon da. Und dann der nächste Punkt, der spricht offen von seiner Ohnmacht. Sehen Sie, in Umsicht keine Kraft gegen diesen großen Haufen. Auch das ist ein schönster Weg, in Umsicht keine Kraft. In Umsicht keine Kraft. Vor mir liegen große Freizeiten der Mutation. Ich bin jeden Tag dran, sofort zu bereiten. Wenn ich jetzt meine Frau sage, ich kann noch nicht reden. Ich habe keine Kraft. Und wenn ich dran denke, der Teufel mächtig ist uns versucht, uns ist keine Kraft. Wie sollen wir sehen werden? Uns ist keine Kraft. Es ist schön, dass ich meinem Herrn dieses Lied eines Ohrs getan habe. In mir ist keine Kraft. Ah, ah, und das ist der Punkt. Aber unsere Augen sehen nach dir. Also dieser Vers 12 schreibt mir auf. Das ist nicht angestrichen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber unsere Augen sehen nach dir. Sie, das heißt Glauben. Das heißt Glauben. Unsere Augen sehen nach dir. Josef hat jetzt, muss doch die Wahr wiedersehen. Unsere Augen sehen an den Herrn, der uns erlöst hat. Josef hat, du musst auch die Angst seines Volkes sehen. Unsere Augen sehen an den Herrn. Josef hat, sieh aber deine Armut und deine Kraftlosigkeit genau an. Unsere Augen sehen auf den Herrn. Das heißt Glauben. Das ist die einzige Rechnung, die in Christ hat, unsere Augen sehen nach dem Herrn, der für uns gestorben ist, beim Tod auferstanden ist. Mein Großvater sagte mal, ich bin Millionär, das heißt, wir sind alles bloß Schnudeln, aber der Herr ist die Einzige davor. Und dann gibt es ganz kurz, und das ist die Gemeinde Jesu Christi, die lauter Nudeln, aber er ist die Einzige davor, und dann ist die Gemeinde Jesu gemacht. So.